Tartaros. Ein Podcast von und mit Sascha Dinsen. Mel. Die Klinge gleitet über Haut, präzise, gleichmäßig, wieder und wieder. Gedankenverloren betrachte ich mich im Spiegel und habe noch immer den Geschmack von Zahnpasta im Mund, während aus der Musikanlage im Wohnzimmer in brutaler Lautstärke irgendwas Altes von Frontline Assembly durch die Wohnung donnert. Es ist mir egal, was die Nachbarn davon halten, immerhin muss ich mit deren Lärm ebenso leben. Und so kommen sie wenigstens dann und wann mal in den Genuss guter Musik, anstatt sich jeden Tag aufs Neue von der inhaltsleeren Scheiße berieseln zu lassen, aus der ihre Playlists ansonsten bestehen. Kosmisches Gleichgewicht. Ich spüle den Rasierer aus und beobachte einen dunkelroten Punkt dabei, wie er seine nach unten führende Spur auf meiner Haut hinterlässt, die von dem Schnitt auf der linken Wange ausgeht. Mit der Fingerspitze nehme ich den Blutstropfen auf und will gerade nach dem Handtuch greifen, als mit einem Mal irgendetwas in meinem Verstand aufblitzt. Formlos noch, aber greifbar nah. Direkt nach dem Aufwachen konnte ich noch die Bilder meines Traumes in der Ferne verblassen sehen, und sie klingen schon den ganzen Morgen über in mir nach, doch nur wie ein Echo, das diffuser wird, je öfter es auf mich zurückfällt. Instinktiv verreibe ich das, was wie eine rote Perle aussieht, auf meiner Fingerkuppe und spüre, dass die Erinnerung eine konkrete Form annimmt. Eine blutige Hand, zitternd. Dann ist es vorüber. Ich drehe die Dusche auf und lasse warmes Wasser den letzten Rest von Schlaf aus meinem Körper spülen. Zum Abschluss stehe ich mit geschlossenen Augen da, den Kopf in den Nacken gelegt und genieße das Prasseln auf meinem Gesicht. 60 Sekunden lang. Mein Morgenritual. Währenddessen mache ich meine Gedanken frei, konzentriere mich einzig auf das Zählen und wünsche mir ein weiteres Mal, diesen Zustand für immer festhalten zu können. Doch schon kurz danach, beim Heraussteigen aus der Duschkabine und noch bevor die Luft außerhalb klamme Finger über feuchte Haut streichen lässt, ist sie wieder da. Diese Ahnung, dass ich mein Leben mit Nichtigkeiten vergeude, statt vollkommen in dem aufzugehen, wofür ich geschaffen wurde. Einen Kaffee später fühle ich mich halbwegs in der Verfassung, den Herausforderungen eines neuen Tages gegenüberzutreten, schalte die Musik ab und steige in meine Schuhe. Beim Griff nach der Jacke fällt mir ein langes, kupferrotes Haar auf, das sich im groben Stoff verfangen hat. Überrascht ziehe ich es ab und halte es zwischen Daumen und Zeigefinger, während ich mich frage, woher es stammt. Plötzlich fällt es mir wieder ein. Natürlich, das Mädchen auf dem Campus gestern. Vom Nachmittag bis spät in die Nacht war ich so sehr mit anderen Dingen beschäftigt, dass ich sie glatt vergessen habe. Sie hat diese komische Sache gesagt. Und auch wenn ich mich nicht daran erinnern kann, so werde ich das Gefühl nicht los, dass ich sie von irgendwoher kenne. In diesem Augenblick vibriert mein Telefon. Nachricht von Mary. Sie fragt, wann wir uns heute Abend sehen. Ach, verdammt. Waren wir verabredet? Die Tür fällt hinter mir ins Schloss, ich werfe den Rucksack über meine Schulter und auf dem Weg die Treppen hinab kreisen meine Gedanken einzig darum, welche Ausrede ich ihr heute auftischen könnte. »Hast du den Kram schon hochgeladen?«, fragt Oliver. »Die Samples, meine ich.« »Ja, gestern Nacht irgendwann«, erwidere ich. »Hat eine Weile gedauert. Ich musste einige der Loops neu aufnehmen und schneiden. Dafür ist das Timing jetzt exquisit.« »Wir werden den Laden rocken«, lacht Oliver. »Ich habe einige der Drums nochmal angepasst. Die knallen jetzt mehr als je zuvor.« Gemeinsam verlassen wir das Gebäude und treten hinaus in einen kühlen, aber sonnigen Herbsttag. Die Bäume auf dem Campus zeigen bunt gefärbtes Laub. Das Jahr scheint nur so dahingeflogen zu sein. Unglaublich, dass bereits Halloween vor der Tür steht. Die Tage rinnen mir wie Sand durch die Finger, rasen bedeutungslos vorbei, ohne dass ich dabei irgendetwas empfinden würde, außer nagendem Zweifel und dem Sehnen nach etwas, das ich nicht zu beschreiben vermag und dessen einziges greifbares Charakteristikum seine Abwesenheit ist. So flüchte ich mich in die Kunst, weil sie das Einzige ist, das überhaupt etwas in mir zu berühren vermag. Trotzdem vergeht kein Tag ohne das Gefühl, stetig einem Abgrund näher zu kommen, in dessen Schlund nichts als endlose Finsternis auf mich wartet. Mehr als einmal schon habe ich mich gefragt, ob wir nicht im Moment unserer Geburt bereits über die Klippe stürzen und das Leben nichts weiter ist als das Verdrängen der Tatsache, dass wir irgendwann unten aufschlagen. »Wie läuft's mit Mary?« reißt Oliver mich aus meinen Gedanken, kaum dass wir ein Dutzend Schritte getan haben. »Ich weiß, er mag sie nicht sonderlich. Er fragt nur, weil er ein guter Freund sein will.« »Ach, Mary«, erwidere ich und bleibe stehen. »Weißt du, es ist seltsam. Auf eine Art ist sie schon ganz süß und immer für mich da.« Oliver legt den Kopf schief und schenkt mir einen seiner typischen Blicke. Wie auch immer er es fertigbringt, er kann sarkastisch gucken. »Auf der anderen Seite ist sie immer dieselbe naive, langweilige Mary«, fahre ich fort und weiß, dass ich mich deswegen schlecht fühlen müsste. Doch da ist nichts. Keine Reue wegen meiner kleinen Abenteuer mit Groupies nach einem Gig. Kein schlechtes Gewissen, wenn ich Mary wieder einmal anlüge, dass ich keine Zeit hätte, obwohl ich sie schlicht und ergreifend einfach nicht sehen will. Sie inspiriert mich nicht, weißt du? Ich setze meinen Weg fort. Oliver folgt und schließt auf. »Ist denn wenigstens im Bett alles in Ordnung?« fragt er von der Seite und mit einem schelmischen Grinsen. »Das vermag vielleicht einiges wettzumachen.« »Nun, ich habe sie noch nicht abserviert«, gebe ich lakonisch zurück und bin gespannt, ob ihm dies als Antwort reicht. Schon lange warte ich darauf, lege es sogar darauf an, dass Oliver mich eines Tages für meinen Umgang mit anderen Menschen, allen voran Mary, kritisiert. Irgendein Widerwort über seine Lippen kommt, doch egal, wie verächtlich meine Worte auch sein mögen, er sagt nichts dazu. Anderen gegenüber ist er der rücksichtsvolle, liebe und nette Oliver, doch meine Gegenwart scheint auf ihn abzufärben. Hatte er anfangs noch Probleme damit, nach einer Show irgendwelche zugedröhnten Mädels aus dem Club abzuschleppen, so hatte er sich schnell daran gewöhnt, sich mit dem zu vergnügen, was ich ihm übrig lasse. Dabei sehe ich nicht einmal besonders gut aus. Aber diese kalte Arroganz, die ich an den Tag lege, scheint geradezu unwiderstehlich zu sein. Für manche zumindest. Im Grunde wollen die meisten Menschen belogen und wie Dreck behandelt werden. Warum also sollte ich ihnen diesen Gefallen nicht tun? Der Weg zur Mensa führt uns einmal quer über den Campus. Vorbei am großen Springbrunnen und den Sportplätzen, während links und rechts von uns Grüppchen Studierender im Gras sitzen, lernend, lachend. Das Kunstgebäude liegt schräg voraus und einmal mehr fällt mir der prächtige Baum auf, der direkt davor steht. Majestätisch, hoch aufragend und mit einer Krone, die einem dieser fürchterlich kitschigen Filme entsprungen sein könnte, in fernen Reichen spielend, die von Fabelwesen bevölkert sind. Eine junge Frau sitzt darunter, mit dem Rücken an den Stamm gelehnt, die Tasche neben sich. Unter einer dunkelgrünen Strickmütze quillt rotes Haar hervor, das immer wieder vom böigen Oktoberwind aufgewirbelt wird. Die Haut ihres Gesichts wirkt im Schatten des Baumes fast weiß. Auf ihren angewinkelten Oberschenkeln liegt ein Skizzenblock. Sie zeichnet irgendwas. Vollkommen darin vertieft, bemerkt sie uns erst kurz bevor wir an ihr vorbeigehen. Sie schaut hoch, mustert zuerst mich, dann Oliver, bevor sie sich wieder ihrer Zeichnung zuwendet. »Ich weiß, wo du in deinen Träumen hingehst«, sagt sie, gerade als ich im Begriff bin, mich abzuwenden. Ich halte inne. Sie schaut zu mir auf und dieser Blick aus blauen Augen trifft mich wie eine Messerklinge direkt in die Brust. »Ich bin auch dort. Jede Nacht.« »Was meinst du damit?«, frage ich überrascht. Die Rothaarige dreht den Skizzenblock herum und zeigt mir, woran sie gearbeitet hat. Ich spüre, dass mein Herz schneller schlägt, während sich ein seltsames Gefühl binnen Sekunden in meinem ganzen Körper ausbreitet. Das Bild zeigt die fast fotorealistische Zeichnung eines Arms, der vom Handgelenk bis hinauf zur Beuge der Länge nach aufgetrennt ist. Fleisch und Knochen liegen frei, und selbst das Blut, obwohl nur mit Bleistift gezeichnet, sieht unglaublich echt aus. Tentakel quellen aus dem Schnitt hervor, mit Saugnäpfen besetzt, wie die eines Tintenfischs. Wind kommt auf und lässt Kupferhaar fliegen, verwirbelt es vor ihrem Gesicht. Einen Atemzug lang scheint es, als wären ihre sanften Züge durch etwas Rohes, Unmenschliches ersetzt worden. Dann ist da wieder dieses Lächeln, das mir die Knie weich werden lässt. Was stimmt nicht mit mir? So kenne ich mich gar nicht. Diese Welt ist ein beschissener Ort, nicht wahr? Sie steht auf, greift nach ihrer Tasche und wirft mir einen letzten Blick zu, bevor sie sich umdreht und in Richtung des Kunstgebäudes davongeht.
Alter, hat die dich hypnotisiert oder was? Ruft mir Oliver zu und wedelt mit den Armen. Wenn wir weiter trödeln, ist die Mittagszeit vorbei. Und du weißt, dass ich es überhaupt nicht leiden kann, mit knurrendem Magen in der Vorlesung zu sitzen.
Den restlichen Weg bis zur Mensa trotte ich neben Oliver her und höre zwar seinen Redeschwall, doch meine Gedanken sind einzig bei roten Haaren, diesen Augen, in denen ich versinken könnte, und den Worten, die noch immer in meinem Kopf widerhallen. Ich weiß, wo du in deinen Träumen hingehst. Für gewöhnlich bin ich wählerisch, was körperlichen Kontakt mit anderen Menschen angeht, doch manchmal habe ich keine Wahl. Oliver wäre nur wieder sauer und hielte mir einen seiner endlosen Vorträge über Pünktlichkeit, wenn ich mich auch nur um 5 Minuten verspäte. Er könnte diese Zeit konstruktiv nutzen, statt sie damit zu verschwenden, sich über mich aufzuregen, aber so ist er eben. Es geht ihm ums Prinzip, sagt er. Ich husche die Treppe hinab und presse mich mit Mühe und Not in den überfüllten Waggon, dicht an dicht gedrängt mit schwitzenden Leibern. Ich spüre ihre Wärme, ihren Atem auf meiner Haut. Und schon einen Moment später, als sich die Türen schließen, bereue ich es, doch noch eingestiegen zu sein. Zum Glück übertönt die Musik aus meinen Kopfhörern das Keuchen, das Schmatzen und das nervtötende Geplapper der Menschen um mich. Mit geschlossenen Augen versuche ich, meine Gedanken zu fokussieren, doch es gelingt nicht. Zu viele Bilder rauschen durch meinen Kopf. Einige Stationen später leert sich der Waggon merklich und neben mir wird ein Sitzplatz frei. Ich setze mich, hole mein Telefon aus der Hosentasche und überfliege die eingegangenen Nachrichten. Das meiste ist nicht wichtig. Irgendwelcher Kram von Menschen, die keine Rolle spielen. Ich schiebe die Benachrichtigungen achtlos zur Seite. Liv hat das Line-up für das Arcane Festival geschickt. Sie mag eine zynische Bitch sein, aber immerhin ist sie zuverlässig und pünktlich. Etwas, das man nicht unbedingt von den meisten Menschen behaupten kann, nicht wahr? In Gedanken gehe ich unsere Tracklist nochmal durch und freue mich wirklich, die neuen Titel endlich live spielen zu können. Ich lege den Kopf nach hinten, so weit, bis ich die Scheibe berühre, schließe erneut die Augen und versuche, ein wenig Konzentration zu finden. Langsam drifte ich davon und schaffe es diesmal tatsächlich, meinen Kopf frei zu machen von den üblichen Zweifeln und dem Bewusstsein, mit jedem Atemzug dem Abgrund näher zu kommen. Die Metro hält erneut. Ich spüre die Vibrationen der Schritte ein- und aussteigender Menschen auf dem Boden. Dann setzt wieder das monotone Rütteln ein, der Rhythmus der Großstadt. Mein Telefon vibriert und reißt mich aus dem angenehmen Dämmerzustand. Eine Nachricht von Mary. Sie fragt nach, wegen heute Abend. Stimmt ja, ich muss ihr noch antworten. Ein Selfie ist beigefügt. Mary vor dem Spiegel in ihrem Bad. Sie scheint gerade aus der Dusche gekommen zu sein und trägt nicht mehr als ein Handtuch um den Kopf. Sie hat den linken Arm über ihre Brüste gelegt und versucht sich an einem lasziven Blick. Gewisse Qualitäten hat sie, das muss ich ihr lassen. Rechts neben ihr an der Wand fällt mir ein dunkler Fleck ins Auge. Was ist das? Ein Loch in den Fliesen? Ich vergrößere das Bild und halte das Telefon näher an mein Gesicht. In dem Loch bewegt sich etwas. Was zum... Wie ist das möglich? Fassungslos starre ich auf das Foto, aus dem sich just in diesem Moment ein Wurm durch die Glasscheibe des Displays nach draußen gräbt. Ein schrilles Kreischen übertönt alles andere, als das Ding in die Wirklichkeit durchbricht. Sein tiefschwarzer Kopf ist nicht mehr als ein zahnbewehrtes Maul, das sich mir etliche Zentimeter weit entgegenreckt und es um ein Haar schafft, meine Nase zu berühren. Angewidert lasse ich das Telefon fallen. Es prallt gegen meinen Schuh und bleibt dann mit der Vorderseite nach unten auf dem Boden des Ganges liegen. Sekundenlang starre ich die Plastikhülle an. Warte darauf, dass irgendetwas darunter zum Vorschein kommt. Nichts dergleichen geschieht. Mit zitternden Fingern greife ich schließlich danach und hebe das Gerät auf. Noch immer ist das Foto von Mary zu sehen, Der dunkle Fleck hinter ihr ist indes verschwunden. Das Display ist unversehrt, keine Spur davon, dass sich gerade etwas hindurchgebohrt hätte. Von Übelkeit erfüllt erhebe ich mich, schaue zur Anzeige und sehe, dass meine Station die nächste ist. Die anderen Fahrgäste nehmen keine Notiz davon, dass ich durch den Gang wanke wie ein Betrunkener, einen Rucksack in einer und ein Telefon in der anderen Hand haltend. Ich schleppe mich zur nächsten Tür und atme einmal tief durch. »Das ist bestimmt der Schlafmangel«, sage ich zu mir. »Ich sollte unbedingt früher ins Bett gehen und mehr Wasser trinken.« Krachend fällt die schwere Holztür hinter mir ins Schloss. Im Innern des Gebäudes ist es kühl und dunkel. Ein Hauch von Terpentin liegt in der Luft. Ratlos stehe ich vor dem Raumplan, der anscheinend von irgendeinem wahnsinnigen Genie erstellt wurde, so kryptisch ist er gestaltet. Oliver geht nicht an sein verdammtes Telefon, sonst hätte ich ihn gebeten, hier auf mich zu warten. Naja, zumindest weiß ich, wo ich ihn finden kann. Das Studio des Uniradios liegt in der 3. Etage. So viel habe ich herausgefunden. Ich versuche mir den Weg dorthin einzuprägen, was leichter klingt, als es in Wahrheit ist, denn die verworrenen Strukturen innerhalb der Gebäude auf dem Campus lassen mich ein ums andere Mal vermuten, dass wir es hier mit einem bis dato unbekannten Werk von M.C. Escher zu tun haben. Die 3. Etage zu finden, ist nicht die eigentliche Hürde. Vielmehr kommt es darauf an, oben auch im richtigen Bereich rauszukommen. Ich hoffe sehr, dass kein Feuer ausbricht, während ich im Gebäude bin, denn selbst mit Ausschilderung erscheint es mir unrealistisch, hier rechtzeitig herauszufinden. Rauchvergiftung im Kunstgebäude. Es gibt ruhmreichere Arten zu sterben. So laufe ich durch schier endlose Flure, versuche mich an der Nummerierung der Hörsäle zu orientieren, wäre jedoch kaum überrascht, irgendwann festzustellen, dass ich mich in einer Art Raumzeitschleife befinde und dazu verdammt bin, auf ewig dieselben Gänge zu passieren. Wer sagt schließlich, dass die Hölle immer Feuer und Schwefel auffahren muss, wenn es nicht auch einfacher geht? Endlich finde ich eines der Schilder, die darauf hinweisen, dass das Studio in der Nähe ist. Ich passiere einige Seminarräume, schaue ab und an durch offene Türen oder große Glasscheiben und sehe jede Menge in ihrer Arbeit vertiefte Kunststudenten. Einige verfolgen Vorlesungen, andere stehen an Staffeleien, manche arbeiten an Rechnern und erstellen irgendwelche abstrakten Grafiken. Abrupt bleibe ich stehen, mache einen Schritt rückwärts und lehne mich um die Ecke des Raumes zu meiner Linken. Tatsächlich, sie ist es. Ich kann es kaum glauben. Die letzten 3 Tage habe ich auf dem Campus nach ihr Ausschau gehalten, wollte sie unbedingt wiedersehen. Sogar an dem Baum vor dem Kunstgebäude habe ich mich herumgetrieben, doch sie schien wie vom Erdboden verschluckt. Da steht sie nun, inmitten eines Dutzends anderer Studenten, vor einer Staffelei mit Leinwand, eine Palette in der linken und einen Pinsel in der rechten. Zu einem Pferdeschwanz gebunden fällt kupfergoldenes Haar ihren Rücken hinab, während sie Farbe aufträgt, dann und wann den Blick hebt und offenbar zu dem Modell schaut, das sie abzubilden versucht. Vorsichtig trete ich näher und spähe um die Ecke. Eine nackte Frau posiert seitlich auf einem Stuhl. Sie sitzt leicht vornübergebeugt da und liest ein Buch. Eine Lichtquelle schräg vor ihr lässt interessanten Schattenwurf auf der Haut entstehen. Ich nehme an, das ist es, worum es in der Übung geht. Ich schaue wieder zu der einzigen Person im Raum, die mich in irgendeiner Weise interessiert und die gerade dabei ist, mit ungestümen Pinselstrichen die Leinwand zu malträtieren. Es wirkt, als trüge sie nicht die Farbe auf, sondern schnitte Fragmente aus der Wirklichkeit heraus, mit dem Pinsel als Skalpell. Kraftvoll und präzise zugleich zieht sie Linien, wechselt zwischen verschiedenen Pinseln, und je länger ich ihr dabei zusehe, desto weniger vermag ich mir vorzustellen, den Blick je wieder von ihr abzuwenden. Plötzlich, für mich vollkommen unerwartet, dreht sie den Kopf in meine Richtung und wirft mir einen Blick zu. Schlagartig verspüre ich den Impuls, schnell um die Ecke zu verschwinden, um ihr nicht das Gefühl zu geben, ich wäre irgend so ein unheimlicher Typ, der ihr heimlich nachstellt. Doch der Anflug eines Lächelns, strahlend wie der Sonnenaufgang an einem Frühlingsmorgen, lässt mich innehalten und an Ort und Stelle verharren. Sie dreht die Leinwand ein wenig, so dass ich sehen kann, was genau sie malt. Ich erkenne die Umrisse der Frau auf dem Stuhl, doch ihre Formen sind grotesk verzerrt, auf unwirkliche Art verformt. Ihr Körper scheint aufgebrochen und das Herz liegt frei.
Es ist kaum mehr als ein teerschwarzer Klumpen, doch er zieht meinen Blick geradezu magisch an. Ich sehe etwas aufblitzen. Die Künstlerin hat die Palette auf einen Hocker zu ihrer Linken abgelegt und schneidet sich mit einem kleinen Messer in den Finger. Dann lässt sie ein paar Tropfen auf das mit Farbklecksen übersäte Brettchen fallen, bevor sie ein Tuch um die Wunde schlingt. Sie vermengt das Blut mit Farbe und trägt es auf die Leinwand auf. Ich traue meinen Augen kaum, als das gemalte Herz mit einem Mal zu schlagen beginnt. Mein eigenes steht derweil kurz davor, mir aus der Brust zu springen, und es dauert einen Moment, bis mir klar wird, dass beide demselben Rhythmus folgen. In diesem Augenblick schlägt die Tür vor mir zu. Der Knall reißt mich zurück in die Wirklichkeit. »Alter, wo bleibst du?« höre ich Oliver von rechts rufen. Sein Kopf ragt aus einem der Räume am anderen Ende des Ganges. Er klingt genervt. »Das Interview fängt in 2 Minuten an. Kannst du nicht mal dann pünktlich sein, wenn es um Promo für unser Projekt geht?« Ich drehe den Kopf und schaue ihn an. 2 Minuten? Ich war doch absichtlich richtig früh hier, um ja nicht zu spät zu kommen, und habe nur ein paar Augenblicke hier gestanden. »Ich rufe dich seit einer Viertelstunde ununterbrochen an, aber du gehst nicht ran«, fährt Oliver fort und deutet auf das Telefon in meiner Hand. Ich schaue auf das Display. 10 Anrufe in Abwesenheit. »Ich weiß, meins war aus Versehen stumm geschaltet, aber hey, du bist ja auch nicht erreichbar. Was ist denn los?« Er tritt in den Gang und wirft einen zufälligen Blick durch die große Scheibe in den Raum zu seiner Rechten. Dann grinst er. »Ha, verstehe. Du hast dich in die kleine Rothaarige verknallt.« Ich zucke entschuldigend mit den Schultern. »Trotzdem kein Grund, zu spät zu einem Termin zu kommen. Los, komm, die Sendung fängt gleich an. Wir können ein paar unserer aktuellen Stücke unterbringen und über das neue Album reden.« Ich gehe ihm entgegen und sehe den suffisanten Ausdruck auf seinem Gesicht. »Sie hat schon was und ist mir deutlich sympathischer als Mary, das muss ich zugeben«, fährt Oliver fort. »Aber du weißt, was man über Rothaarige sagt, nicht wahr? Sie haben keine Seele. Pass bloß auf, dass du deine nicht an sie verlierst.« Kleiner Funfact übrigens, die Schilderung des Gebäudes, ne, dieses verschollene Werk von M.C. Escher, der ja immer so unmögliche Architektur malt, und auch die Beschreibung, wie man sich da quasi unmöglich zurechtfinden kann, ist tatsächlich angelehnt an meine Erfahrungen in der Technischen Universität Berlin. Denn die Gebäude der Technischen Universität Berlin, speziell das Hauptgebäude, das muss irgendein krankes, wahnsinniges Genie gewesen sein, wer das gebaut hat. Das ist nämlich genau das. Du weißt, wo du hin musst, aber du hast überhaupt keine Chance, irgendwo was zu finden. Die Raumpläne sind vollkommen sinnlos, total nutzlos. Die Fahrstühle bringen dich random irgendwo hin, zwar auf der richtigen Etage, aber irgendwo. Also es entbehrt nicht einer realen Vorlage, was ich hier entsprechend beschrieben habe. Noch immer leicht von Schwindel erfüllt, stehe ich am Kopf der Treppe, die mich aus dem Untergrund wieder ans Tageslicht geführt hat. Von unten höre ich noch das Dröhnen der weiterfahrenden Metro, während der Lärm der Stadt mich binnen Sekunden einhüllt, mit seinen säuselnden Stimmen, dem unrhythmischen Quietschen, Brummen und Rascheln. Zwar ist der Tag noch jung, doch schon jetzt liegt über allem bereits diese bleischwere Dunstglocke, die nicht nur die Lunge strapaziert, sondern auch jeder Bewegung den Anschein verleiht, sie fände in einem aus atembarer Gelatine bestehenden Universum statt. Schräg gegenüber fällt mir das Logo einer bekannten Kaffeehauskette ins Auge, Dunham Coffee natürlich, und mit einem Mal verspüre ich das dringende Verlangen, mich mit etwas Koffein und Zucker wieder gesellschaftsfähig zu machen. Einige Minuten später sitze ich auf einem hochbeinigen Hocker und schaue durch eines der Quadratmeter großen Fenster nach draußen, halte einen Thermobecher dampfenden Kaffees umklammert und beäuge dann und wann misstrauisch mein Telefon, das vor mir auf dem Tisch liegt. Mehrmals habe ich mir das von Mary geschickte Foto und etliche andere angeschaut, doch nirgends machten sich gruselige Kreaturen daran, erneut zu mir durchzubrechen. Nach dem Erlebnis in der Metro habe ich meine Kopfhörer ausgeschaltet, um sowohl sie als auch meine Ohren zu schützen, sollte nochmal derartiges geschehen. Statt guter Musik lausche ich also dem um mich herum herrschenden Stimmengewirr. Im Hintergrund dudelt belangloser Radiokram. Alles vermengt sich zu einem Brei aus Geräuschen, dem weißen Rauschen der Zivilisation.
Neben mir bewegt sich etwas. Ein anderer Gast vermutlich. Ich schenke dem keine weitere Beachtung. Zu sehr bin ich damit beschäftigt, in meinen Kopf hineinzuhorchen, um eine Erklärung für meine Halluzination von vorhin zu finden. Der letzte Schluck Kaffee rinnt durch meine Kehle und ich bin gerade dabei, vom Hocker zu steigen. Da fällt mein Blick auf das, was neben mir auf dem Tisch liegt. Ein dunkles, ledergebundenes Buch. Etwas, das man dieser Tage eher selten sieht. Irgendetwas steht auf seinem Rücken, doch ich kann die Zeichen nicht entziffern. Eine Illustration ziert den Einband, ein silbrig verziertes Relief, das aus dem Material herausgearbeitet wurde. Das Motiv zeigt eine Art Schlund, der so plastisch wirkt, dass es den Anschein macht, er verliefe durch das Buch hindurch weiter nach unten. Ich trete näher, um es genauer in Augenschein nehmen zu können, und bereue meine Neugier sofort. Der Schlund entpuppt sich als ein Gewirr aus Würmern, nachtschwarz. Einzig ihre Umrisse und die zahnbewehrten Mäuler sind mit silberner Farbe hervorgehoben. Ein kalter Schauer läuft mir über den Rücken. Was zur Hölle geht hier vor? Ich schaue mich um, suche nach dem Gast, der es hier abgelegt hat. Doch weder sitzt jemand in unmittelbarer Nähe, noch macht es den Anschein, als würde sich überhaupt irgendwer um das Buch scheren. Ein Grollen durchfährt den Raum. Und noch bevor ich begreife, dass das Buch sein Ursprung ist, schießt aus dem vermeintlichen ledergeschnittenen Relief ein monströses, wurmartiges Ding empor, verschlingt meine rechte Hand bis über das Gelenk und schlägt mir rasiermesserscharfe Zähne in die Haut. Ein gellender Schrei des Entsetzens entfährt mir, während das Maul des dämonisch anmutenden Scheusals unter schmatzenden Geräuschen irgendetwas durch seine Zähne in mich pumpt. Von meiner Hand aufwärts breitet sich ein Brennen aus, als flösse siedendes Blei durch meine Adern. Ich versuche, mich loszureißen, ohne Erfolg. Es verschlimmert meine Pein nur. Hilfesuchend schaue ich mich um, rufe, schreie um Hilfe, doch niemand reagiert. Menschen löffeln weiterhin Milchschaum, reden, lachen und lassen ihre Blicke durch den Raum schweifen. Niemand sieht das schwarze Ungeheuer, das drauf und dran ist, mich vor Schmerz in den Wahnsinn zu treiben. Unvermittelt lässt das vor Zähnen nur so strotzende Ding von mir ab, verschwindet von einem Augenblick zum anderen und mit ihm das Buch. Am ganzen Leib zitternd starre ich auf meine blutüberströmte Hand, greife mit der linken geistesabwesend nach dem Rucksack und stürze im nächsten Moment wie von Sinnen nach draußen. Kaum bin ich durch die Tür, stolpere ich über eine Unebenheit im Gehweg und stürze zu Boden, schlage hart mit den Knien und den Ellenbogen auf. Mein Rucksack landet irgendwo neben mir, Teile seines Inhalts sind über die flachen Steinplatten verteilt. Ich stütze mich hoch und mache mich daran, den herausgefallenen Kram einzusammeln. Ein seltsames Beutelchen ist darunter, aus irgendetwas gefertigt, das organisch aussieht. Verdammte Scheiße, ist das Haut? Es ist zugeschnürt mit einer Art Draht. Und woher auch immer weiß ich, dass es sich dabei um eine Violinensaite handelt. Wie kommt das in meinen Rucksack? Vorsichtig greife ich danach, hebe es mit Daumen und Zeigefinger vom Boden auf, als das Beutelchen mit einer Stichflamme verglüht. Hitze trifft mich, von allen Seiten fühlt es sich gerade an, wie vor dem geöffneten Backofen zu stehen, morgens, wenn man die Frühstücksbrötchen herausholt. Einen kurzen Moment ist es, als würde die Glut in mich eindringen und mich auf eine seltsame Weise ausfüllen. Dann hebe ich den Blick. Und meine Kinnlade klappt herunter, während völlige Fassungslosigkeit jeden anderen Gedanken in meinem Kopf hinwegfegt. Anstelle einer Kreuzung in der Innenstadt erstreckt sich vor mir eine noch viel schlimmere Vision der Hölle. Flammen schlagen aus verfallenen Gebäuden und glutheißer Wind zehrt mir fast das Fleisch von den Knochen, während eine Kreatur, deren Leib aus toten Körpern gewebt scheint, und deren bloßer Anblick einen Menschen in den Wahnsinn treiben könnte, sich in ein paar Dutzend Metern Entfernung durch die Ruinen schiebt. Der Himmel ist schwarz. Einzig die Flammen spenden Licht. Direkt voraus bewegt sich etwas. Eine Person tritt aus den Schatten. Ihre Haare sind lodernde Feuerzungen, die höher schlagen, als Augen sehen können, während der reißende Wind ihre Kleidung versenkt, ihr die Haut vom Körper schält und darunter etwas derart grauenhaft Wundervolles zum Vorschein bringt, dass mir schier die Augen übergehen. Dieser Ort ist wohin ich in meinen Träumen gehe. Er ist, was mir fehlte, all die Jahre lang. Ich verstehe es jetzt. Anfangs spüre ich das Rütteln kaum, das durch mich geht. Doch es wird stärker. Wieder und wieder durchfährt mich eine Erschütterung.
»Hey Mann! Endstation!«
raunzt mich der Uniformierte an und deutet auf die Anzeige. »Alle aussteigen!« Ich schrecke hoch und begreife erst in diesem Augenblick, dass ich noch immer in der Metro sitze. Benommen erhebe ich mich und trete nach draußen auf den Bahnsteig. Verwirrt betrachte ich meine rechte Hand. Sie ist unversehrt. Keine Spuren irgendwelcher Wunden, kein Blut. Ich schaue nach der Uhrzeit. Oh Scheiße, Oliver wird mich umbringen. Und ich glaube kaum, dass er meine Ausrede gelten lassen wird, obwohl sie diesmal ausnahmsweise sogar stimmt. Den gesamten Rückweg über habe ich das Aroma dieses fürchterlichen Tabaks in der Nase, den Liv während unseres Soundchecks die ganze Zeit über geraucht hat. Wenigstens hat alles gut geklappt und die Musikanlage im Arcane ist einfach eine Wucht. Wenn ich bedenke, in was für heruntergekommenen Läden wir anfangs gespielt haben, ist das jetzt eine vollkommen andere Liga. Ich kaufe unterwegs ein Päckchen Kaugummi, in der Hoffnung, dass dessen Minzaroma den Geruch von Livs komischem Kraut zumindest für den Moment aus meiner Nase vertreiben kann. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite fällt mir ein Laden ins Auge, dessen Dekoration alles andere in den Schatten stellt. Haben manche immerhin ein paar Fledermäuse und Kürbisse in den Schaufenstern, so wirkt Annabelle's Occultics wie das Tor in eine andere Welt. Die gesamte Front ist dem Eingangsbereich eines Spukschlosses nachempfunden und mechanische Spinnen bewegen sich auf eine so wirklichkeitsnahe Art an der Hauswand entlang, dass mir in der Tat etwas flau im Magen wird. Während ich die Detailverliebtheit bewundere, mit der sogar die Fahrradständer vor dem Geschäft dekoriert wurden, täuschend echt aussehende Hände greifen aus dem Boden, einige von ihnen halten Fahrradketten und Pedale in den blutigen Fingern, betritt jemand den Laden. Ich sehe die Frau nur kurz von der Seite, doch rote Haare, eine grüne Strickmütze und die Tasche lassen mich keine Sekunde zweifeln. Was für ein Zufall! Wann immer ich versuche, sie irgendwo auf dem Campus oder in der Mensa zu entdecken, ist sie unauffindbar und jetzt läuft sie mir einfach so über den Weg. Irgendetwas fällt aus ihrer Tasche und landet auf dem Boden vor der Eingangstür, kurz bevor sie im Innern des Gebäudes verschwindet. Komm schon, fass dir ein Herz, das könnte die Gelegenheit sein, sie kennenzulernen. Ich zwinge mich zwischen Autos hindurch, die im fast vollständig zum Stillstand gekommenen Verkehr zwar ungehalten vor sich hin rumoren, aber keine Gefahr darstellen. Auf der anderen Seite werfe ich einen Blick auf das, was vor mir auf dem Gehweg liegt. Ihr Skizzenblock. Ich hebe ihn auf und muss der Versuchung widerstehen, einen Blick hineinzuwerfen. Normalerweise würde ich keine Sekunde zögern und meine Neugier befriedigen, doch mit ihr ist es etwas anderes. Ich kann mir keinen Reim darauf machen, was mit mir los ist. Stattdessen atme ich einmal tief durch und vergesse sogar für einen Moment die metallenen Achtbeiner, die kaum einen Meter über mir ihre vorprogrammierten Bahnen ziehen. Ich drücke die Tür auf. Ein Glöckchen erklingt und mir schlägt eine Mischung aus Räucherstäbchen, Aroma und Patchouli entgegen. Immerhin besser als Livs Zeug. Drinnen herrscht gedämpfte Beleuchtung und so dauert es ein wenig, bis ich irgendwas erkennen kann. Direkt voraus sehe ich das Schimmern roten Haars, das von einigen Kerzen beleuchtet wird. Hier drin sieht es wirklich wie in einem uralten Gemäuer aus. Sehr beeindruckend. Und du bist sicher, dass du weißt, was du tust? Höre ich die Frau hinter der Kasse fragen. Ihre Haare sind hochtupiert und von weißen Strähnen durchzogen. Der Silberschmuck um ihren Hals glänzt im Schein der zuckenden Flammen. Könnte das Annabelle sein? »Derartige Anrufungen sind«, fährt sie fort, unterbricht aber den Satz, als sie meiner gewahr wird. »Hallo, kann ich Ihnen helfen?« Die Frau mit den roten Haaren dreht sich um und schaut ebenfalls in meine Richtung. Aufgeregt nähere ich mich und halte dabei den Skizzenblock in beiden Händen. Ich muss schrecklich albern aussehen und das Herz schlägt mir bis zum Hals, während ich der blassen Schönheit in die Augen sehe. »Ich wollte dir nur das hier geben«, bringe ich hervor. »Du hast es draußen verloren.« »Oh, vielen Dank«, erwidert sie mit einem Lächeln, nimmt den Block an sich und verstaut ihn in ihrer Tasche. »Ich bin übrigens Melissa, aber niemand nennt mich so. Du kannst mich Mel nennen. Und du bist?« Ich sage ihr meinen Namen und erkenne mich selbst nicht wieder, so nervös bin ich währenddessen.
Eine schwarze Katze taucht zwischen den Regalen auf, streift einmal um Mels Beine, dann um meine, bevor sie weiter ihrer Wege zieht. »Ich packe alles zusammen, in Ordnung?« fragt die Frau hinter der Kasse. Mel wendet ihr den Kopf zu und nickt. Ich nutze die Gelegenheit, einmal tief durchzuatmen. »Komm schon, frag sie endlich.« »Mel?« überwinde ich mich. Sie wendet sich mir zu und ich muss all meinen Mut zusammennehmen, um den Satz auszusprechen. »Hättest du Lust, morgen Abend zu unserem Konzert zu kommen?« Mein Herz schlägt bis zum Hals. »Wir spielen im Arcane. Ich setz dich auf die Gästeliste.« In ihren Augen liegt ein Funkeln und sie lässt mich einige Atemzüge lang zappeln. »Gern«, erwidert sie dann, »aber nur, wenn du mich danach auch zu einem Konzert begleitest.« Sie fischt ein Ticket aus ihrer Manteltasche und reicht es mir. »Es wird dir gefallen. Glaub mir.« Überrascht nehme ich es entgegen und lese, was darauf geschrieben steht. Klassische Musik, Violine und Orchester. Nicht unbedingt meine Richtung, aber ich habe nicht den leisesten Zweifel daran, dass sie recht hat. Solange sie dabei ist, wird es mir gefallen. Während ich nur dastehe und zu begreifen versuche, was gerade passiert ist, wendet sich Mel wieder dem Tresen zu, nimmt ein Päckchen in Empfang, zahlt und wechselt noch ein paar Worte mit der Inhaberin des Ladens. »Ich muss dann los«, sagt sie im Vorbeihuschen und wirft mir über die Schulter einen entschuldigenden Blick zu. »Ruf mich an.« Bevor ich irgendwas erwidern kann, ist sie zur Tür hinaus. Das Glöckchen erklingt und sein helles Bimmeln hallt in meinem Kopf wieder. Unwillkürlich drehe ich das Ticket herum, das ich noch immer zwischen Daumen und Zeigefinger halte. Auf seiner Rückseite steht eine handgeschriebene Telefonnummer. Irgendwann gewinne ich die Kontrolle über meinen Körper zurück, verlasse den Laden und suche zu beiden Seiten des Gehwegs nach flammend rotem Haar, doch Mel ist bereits verschwunden. Konzentriert zähle ich die Takte mit und drehe den Regler für die Filterfrequenz langsam zurück, bis aus dem zirpenden Klang ein dumpfes Blubbern wird. Der Rhythmus des Drumcomputers gibt unermüdlich den Takt vor, während Oliver und ich einen Blick miteinander wechseln. Wir sind ein geübtes Team und spielen schon seit einigen Jahren gemeinsam unsere Gigs. So unterschiedlich wir in mancherlei Hinsicht auch sein mögen, so brillant harmonieren wir auf der Bühne. Der Beat setzt aus, Flächenklänge und knarzende Basslines bauen Spannung auf. Ich schaue kurz über die Menge der Tanzenden im prall gefüllten Arcane, spiele ein düsteres Sprachsample ein, aktiviere den Verzerrer, drehe die Resonanz an einem der derzeit stummen Geräte vor mir auf und bereite mich darauf vor, die Masse in wenigen Augenblicken mit brachialen Synthesizer-Sequenzen zum Kochen zu bringen. Selbst Liv, die sonst immer betont cool bleibt, scheint angetan. Sie steht etwas abseits am DJ-Pult und bewegt sich im Takt, während wir unserem kleinen Maschinenpark auf der Bühne aggressive Klänge entlocken. Die Spannung erreicht ihren Höhepunkt, Stroboskoplicht flackert. Dann, nach einer Sekunde absoluter Stille, bricht ein wahres Inferno aus teils bis zur Unkenntlichkeit verzerrten Tönen über die schwitzende Menschenmasse unter uns herein und versetzt die Tanzenden in absolute Ekstase. Der aktuelle Titel endet und während das folgende Stück mit einer ruhigen Sequenz beginnt, finde ich die Zeit etwas länger in die Menge hinunterzuschauen. Mary ist da. Sie steht abseits der Tanzfläche und winkt mir zu. Ich erwidere ihre Geste und bringe ein glaubwürdiges Lächeln hervor. Doch schon im nächsten Moment fällt mir jemand anderes ins Auge. Keine 2 Meter neben ihr. Mel. Zwar stehe ich während eines Konzerts ohnehin die ganze Zeit über quasi unter Strom, doch ihr dabei zuzusehen, wie sie sich in ihrem Unter-Null-Shirt dem Rhythmus hingibt, lässt mein Herz noch ein gutes Stück höher schlagen. Nach unserem letzten Zusammentreffen vor 2 Tagen hätte ich nicht erwartet, dass sie solche Musik mag. Schätze, ich werde mich an unsere Vereinbarung halten. Ich überlege kurz, ob ich vorher schon mit Mary Schluss machen soll. Verschiebe diesen Gedanken dann aber, wie üblich, auf später. Nach ungefähr 1 Stunde endet unser Set und vollständig durchgeschwitzt verlassen wir unter tosendem Applaus die Bühne. Mary wartet bereits backstage auf uns und fällt mir stürmisch um den Hals. »Magst du noch tanzen?«, frage ich sie, obwohl ich weiß, dass sie mit dieser Art Musik nicht allzu viel anfangen kann. Genau genommen kann Mary mit gar keiner Art von Musik irgendetwas anfangen. »Ich wäre lieber mit dir allein«, erwidert sie und beißt sich spielerisch auf die Unterlippe. »Zu mir oder zu dir?«, frage ich grinsend, vermag aber nicht einmal in diesem Augenblick an etwas anderes zu denken als an kupfern glänzendes Haar, Porzellanhaut und entzückende Sommersprossen. »Hier, stell sie in diesem Muster auf«, sagt Mel und deutet auf die Zeichnung. Es ist wichtig, dass alles passt. Ich positioniere die Kerzen exakt wie abgebildet und achte penibel darauf, alle Abstände einzuhalten. Mel ist derweil damit beschäftigt, auf dem Boden ihres Wohnzimmers mit einer übel riechenden Tinktur aus allerlei Kräutern und wer weiß was noch, verschlungene Symbole zu zeichnen. »Woher weißt du, wie das geht?«, frage ich. »Ich nehme an, das ist nichts, was man in Büchern findet, die in der Unibibliothek ausliegen.« Sie lacht und deutet mit dem Kopf auf den Tisch neben dem Bücherregal. »Ich musste Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um eine Ausgabe davon zu bekommen. Und frag nicht, was das gekostet hat. Aber das Okkulte war schon immer eine Art Hobby von mir. Und man könnte sagen, dass ich in der Tat eine gewisse Expertise in diesem Bereich entwickelt habe.« Ich gehe zum Tisch und betrachte das Buch, das in dunkles Leder gebunden ist. Sein Einband ist über und über mit Gravuren versehen, die auf den ersten Blick völlig chaotisch wirken. Je länger ich sie anschaue, desto flauer wird mir im Magen. Irgendetwas stimmt damit nicht. »Der Text ist äußerst kryptisch und steckt voller Fallen«, fährt Mel fort. »Trotz modernster Computertechnik ist er bis heute nicht vollständig entschlüsselt. Er birgt das Wissen, wie sich Tore öffnen lassen.« Ich wende mich ihr zu. »Tore?«, frage ich. »Tore wohin?« Mel erhebt sich und stellt die Keramikschale auf das Fensterbrett. »In die Hölle«, sagt sie todernst. »Der Letzte, der es versucht hat, ist Ende des 19. Jahrhunderts in Paris unter mysteriösen Umständen verschwunden. Henri Legrand hat seine Familie getötet, so sagt man, weil er einen Augenblick zu lange in den Abgrund geschaut hatte. Und dann hat die Hölle ihn verschlungen.« »Du meinst das ernst, oder?«, frage ich überrascht und suche in ihrem Gesicht nach irgendeiner Regung, die darauf schließen lässt, dass sie mich auf den Arm nimmt. »Du denkst wirklich, dass wir in der Hölle waren?« Mel bricht ihre stoische Miene und grinst mich an. »Demons to some, angels to others«, sagt sie mit betont tiefer Stimme, lacht und fährt dann in ihrer normalen Tonlage fort. »Hölle, die andere Seite, das Nachleben, Paradies, nenn es, wie du willst.« Legrand hatte sich von seiner Neugier hinreißen lassen. Er war leichtsinnig. »Diesen Fehler werden wir nicht begehen. Wir werden nur die Tür aufschließen und darauf warten, dass jemand von der anderen Seite hindurchtritt. Wir legen eine Opfergabe davor und schauen, ob sie akzeptiert wird. Der nächste Schritt ist die Audienz.« »Sagtest du nicht gerade, dass der Text tückisch sei?« »Und man mir nichts, dir nichts von der Hölle verschlungen werden kann?«, erwidere ich und versuche, die in mir aufkeimende Unsicherheit zu verbergen. Mel nimmt meine Hände in ihre. »Vertrau mir«, flüstert sie. »Ich habe Jahre damit zugebracht, hinter das Geheimnis zu kommen.« Sie hält inne und schaut mich sekundenlang an. »Und schließlich habe ich es verstanden. Wir beide können es schaffen, weil wir besonders sind.« »Was meinst du damit?«, entgegne ich. »Inwiefern sind wir besonders?« »Wir waren beide schon mal tot«, antwortet sie, und ihre Worte lassen mich frösteln. »Wir haben die andere Seite gesehen.« »Wie kannst du davon wissen?«, frage ich, während ein Schauer über meinen Rücken läuft. »Darüber haben wir nie gesprochen.« »Ich sagte doch, dass ich weiß, wo du in deinen Träumen hingehst«, erwidert sie liebevoll. »Niemand, der dort war, kehrt jemals ganz zurück. Ein Teil von uns bleibt drüben, reißt ein Loch in unsere Seele, wenn du so willst. Du hast es immer gewusst, nicht wahr? Konntest es nicht greifen, aber du wusstest es. Hast sie gespürt, diese Leere, die nur gefüllt scheint, wenn wir zusammen sind. Unsere Körper sind zurückgekehrt, aber etwas anderes ist dort geblieben. Bei dir war es vielleicht nur ein kurzer Besuch, deswegen ist deine Verbindung nicht so stark und du konntest nur in deinen Träumen dorthin gelangen. Ich hingegen war lange drüben. Sehr lange. Meine Eltern sagten, dass mein Herz ungefähr 20 Sekunden lang stillstand, bevor die Sanitäter mich wieder zurückholten, bringe ich gequält lächelnd hervor. Seitdem gehe ich nicht mehr schwimmen. Bei mir waren es fast 3 Minuten, erwidert Mel. Das war ganz schön knapp. Was ist passiert? Hake ich nach. Ich hatte mich verschätzt, grinst sie. Die Tablettendosis war zu hoch und... Du hast das mit Absicht gemacht? Unterbreche ich sie entgeistert. Mel zuckt mit den Schultern. Nachdem ich verstanden hatte, dass das der Weg war, natürlich. Sollte ich es dem Zufall überlassen? Nein, ich hatte beschlossen, es durchzuziehen.
Verdammt, diese Frau ist einfach unglaublich.
Wir können später weiterreden, aber nun sollten wir das Ritual durchführen, solange die Zeichen noch frisch sind.
Wechselt sie das Thema, hockt sich neben die Kerzen auf den Boden und entzündet sie mit den bereitgelegten Streichhölzern.
Komm, setz dich zu mir. Es dauert nicht lang. Achte darauf, dass du im Kreis bleibst.
Mel stampft einige Kräuter in einer Schale, gießt etwas darüber und entzündet das Gemisch. Es brennt mit gelber Flamme, während wir inmitten der Kerzen sitzen, die den Raum in ein schummriges Licht tauchen. Einige Augenblicke später wechselt die Farbe der Flamme zu einem kräftigen Rot, um danach in Schwarz umzuschlagen. Mit einem Mal breitet sich Kälte im Raum aus.
Mel rezitiert Verse aus dem Buch, die in einer Sprache geschrieben sind, die klingt, als würde man beim Reden irgendetwas aus dem Magen hervorwürgen. Mit jedem ihrer Worte strömt weiß schimmernder Atem aus ihrem Mund und wird von der flackernden Schwärze aufgenommen. Nach etwa einer Minute legt sie das Buch auf ihre verschränkten Beine und nimmt meine Hand. Die Flamme schlägt einmal bis zur Decke hoch und erlischt dann.
»Wie geht es weiter?«, frage ich flüsternd.
»Wir haben uns der Hohepriesterin vorgestellt und ihr ein Angebot gemacht«, antwortet Mel und erhebt sich.
»Soweit, so gut.«
»Dann sind wir hier fertig?«, frage ich und stehe ebenfalls auf.
Mel legt die Hände auf meine Brust und schiebt mich rückwärts zum Sofa.
»Noch nicht ganz«, sagt sie mit leicht frivolem Unterton und beginnt damit, ihre Bluse aufzuknöpfen. »Dieses Ritual erfordert noch einen letzten Schritt, um die Anrufung zu vollenden.«
Mel sieht atemberaubend aus. Sie trägt die Haare hochgesteckt und wirkt damit wie ein anderer Mensch. Kannte ich sie bislang nur als die Kunststudentin mit eher zweckmäßiger Kleidung, so bleibt mir nun fast der Mund offen stehen bei ihrem Anblick. Ist sie sonst schon hinreißend, so strahlt sie heute Nacht als hellster Stern am Firmament. Die klaren Formen meines Anzugs stehen in starkem Kontrast zu den Ornamenten an ihrem Kleid, das, irgendwo zwischen dunkelgrün und schwarz schimmernd, vom Schnitt her an eine altertümliche Toga erinnert, aber keineswegs deplatziert erscheint.
»Ich habe mit Mary Schluss gemacht«, sage ich, während wir Arm in Arm zwischen den anderen Wartenden durch das Foyer schreiten.
»Wie unerfreulich«, gibt Mel scheinbar ungerührt zurück. »Die Arme muss am Boden zerstört sein.«
Sie bemüht sich, es zu verbergen, dennoch sehe ich den Anflug eines Lächelns. Nach etwa 5 Minuten werden die Türen geöffnet und wir strömen mit den anderen Gästen in den prachtvoll ausgestatteten Saal. Kronleuchter an der Decke spenden warmes Licht, die Wände sind mit aufwendig verzierten Holzpaneelen beschlagen, eine Empore mit golden schimmerndem Geländer umspannt die Sitzreihen. Kaum, dass wir Platz genommen haben, fördert Mel das Programm des heutigen Abends aus ihrer Handtasche zutage und erläutert mir die einzelnen Stücke.
Ich hänge geradezu an ihren Lippen und frage mich, ob es irgendetwas Wundervolleres geben kann, als ihr beim Reden über eine Sache zuzuhören, die sie voll und ganz begeistert.
Dann ist es soweit. Die Beleuchtung wird gedimmt, das Rauschen hunderter Stimmen verebbt allmählich und die Vorhänge auf der Bühne fahren zur Seite. Das Orchester setzt ein und bereits wenig später fühle ich, dass die Musik mich auf eine Art und Weise ergreift, die ich nie zuvor erlebt habe. Liegt es an dem Stück? Oder liegt es daran, dass ich mit ihr hier bin? Ich schaue zur Seite und sehe, dass Mel leicht nach vorn gebeugt dasitzt, während ihr Blick zwischen den Musikern hin und her springt. Sie scheint versunken in einen Zustand der vollkommenen Hingabe. Ohne dass ich sagen könnte, warum, streiche ich sanft über ihren Handrücken.
Mel scheint keine Notiz davon zu nehmen und zeigt sekundenlang keine Regung, so dass es mich umso unerwarteter und wie ein Blitz durchfährt, als sie wie beiläufig ihre Hand herumdreht und unsere Finger sich ineinander verschränken.
Nach Ende des Stücks verschwindet das Orchester vorerst im Dunkeln und eine Violinistin betritt die Bühne. Sie trägt eine dieser venezianischen Masken auf dem Gesicht, die ihre Augenpartie verdeckt und wird von einem einzelnen Spot beleuchtet, während sie exakt mittig Position bezieht.
Mels Händedruck wird fester.
»Schau genau hin«, flüstert sie bewegt.
»Gleich ist es soweit.«
Die ersten Töne, weich und fließend, erfüllen den Saal. Doch aus Mels Anspannung schließe ich, dass dies nicht so bleiben wird. Im nächsten Moment bereits, nach der kurzen Ouvertüre, bricht ein wahres Inferno aus Tönen über uns herein. Unglaublich, dass ein einzelnes Instrument ein derartiges Feuerwerk zu entfachen vermag. Mal rasend schnell, dann wieder getragen, lässt die Violinistin den Bogen über die Saiten gleiten und entlockt ihnen Klänge, die sich wie zu einem imaginären Gebäude aufschichten, höher und höher, einer Kathedrale gleich. Ich bin den Tränen nah, so sehr ergreift mich ihr Spiel, weiß gar nicht, wie mir geschieht. Zuerst bin ich nicht sicher, ob es die Nässe in meinen Augen ist, die meine Wahrnehmung trübt, doch kurz darauf sehe ich klarer. Da ist etwas neben ihr auf der Bühne. Ein Flimmern, senkrecht, etwa 2 Meter von der Violinistin entfernt, kaum sichtbar außerhalb des Lichtkegels. Gerade noch denke ich darüber nach, ob es vielleicht ein Lichtreflex von irgendwoher sein könnte und suche nach einer möglichen Quelle, als das Flimmern sich ausdehnt und einen Riss bildet, durch den etwas Nebelhaftes in das Orpheum strömt. Mel greift in ihre Tasche, fördert die Opfergaben daraus hervor und legt eines der beiden Beutelchen in meine Hand. »Hier, gib es ihr, wenn sie danach verlangt«, flüstert sie in mein Ohr. »Denk dran, versuche nicht, irgendetwas zu verbergen. Öffne dich, gib dich hin, dann wird sie es akzeptieren.« Ich betrachte das mit einer Violinensaite verschlossene Kleinod und denke sehnsuchtsvoll an den Schmerz zurück, den Mel mir mit dem Skalpell zufügte, als sie vor 2 Tagen ein Stück Haut aus meinem Rücken herausschnitt. Unser Fleisch für etwas von ihrem, das hat sie gesagt, und es klang richtig. Blut, das ihren Rücken herunterlief und auf dieser perfekten, blassen Haut fast schwarz aussah im Kerzenschein, ihr heftiges Atmen, diese Entschlossenheit. Nie hätte ich es für möglich gehalten, einen solch makellosen Moment zu erleben. Währenddessen bahnt sich der Nebel den Weg durch den Raum, fließt vorbei an den anderen Gästen, die offenbar nichts davon bemerken. Das Geigenspiel auf der Bühne erreicht seinen ekstatischen Höhepunkt, die Streiche des Bogens treffen mich wie Nadelstiche. Das formlose Wabern erreicht uns, Grabeskälte geht von ihm aus. Mein Atem erzeugt weißen Dunst, während sich vor uns inmitten des Nebels ein Schlund auftut. Ein wahrer Mahlstrom aus Käfern, Würmern und allerlei anderem Getier, deren Körper glänzen im weißen Lichtschein, der aus der Tiefe des Abgrunds erstrahlt. Das Gleißen wird stärker und ich spüre Übelkeit in mir aufsteigen. Ein unförmiges Etwas schießt hervor, bleckt sein zahnbewehrtes Maul und schnappt ein paar Mal in die Luft. Mel präsentiert auf ihrer Handfläche das Beutelchen. Das groteske Ding faucht und zuckt, verschlingt ihre Hand und gräbt seine Zähne in ihr Fleisch. Sie schaut mich an und lächelt, obgleich ich ihr die Schmerzen ansehe. Die Kreatur lässt von ihr ab. Das Beutelchen ist verschwunden. Mel nickt mir zu. Ich strecke die Hand aus und präsentiere dem Wesen meine Opfergabe. 100 messerscharfer Zähne graben sich durch den Stoff meines Anzugs bis in mein Fleisch. Trotz beißender Schmerzen versuche ich mir nichts anmerken zu lassen, mache meinen Kopf frei, lasse zu, dass geschieht, was geschehen muss. Dann ist es vorüber. Das höllische Wesen verschwindet und mit ihm der Strudel. Einen Augenblick lang betrachte ich meine blutige Hand und schaue hinüber zu Mel, die ebenso dasitzt. Tränen rinnen über ihre Wangen, und im ersten Augenblick fürchte ich, dass sie Schmerzen hat. Doch dann wirft sie mir einen Blick zu, in dem unbändige Freude liegt. Das Stück endet. Mit dem letzten Ton verblassen die Wunden an unseren Armen und alles ist wie zuvor. Frenetischer Applaus brandet auf. Die Menschen erheben sich und bejubeln die Künstlerin, die ihre Violine unter den Arm klemmt und sich einmal verbeugt, bevor sie abgeht. »Warum trägt sie eine Maske?«, frage ich. »Tun wir das nicht alle?«, erwidert Mel, nachdem sie ihre Tränen abgetupft hat. »Das, was darunter liegt, muss den meisten Menschen verborgen bleiben. Sie würden es nicht verstehen.« »Gehörte das wirklich zum Ritual?«, frage ich, als Mel ihren Kopf erschöpft auf meine Brust legt. »Nein, aber es wäre toll, nicht wahr?«, erwidert sie und strahlt mich an. Dann wird ihre Miene ernster. »Du weißt, noch kannst du aussteigen, wenn dir das zu viel wird.« »Nein, ich bleibe bei dir. Komme, was wolle«, erwidere ich. Dann setze ich ein nachdenkliches Gesicht auf. »Aber eine Frage hätte ich da noch.« Mel schaut mich gespannt an. »Oliver sagte, Rothaarige hätten keine Seele«, fahre ich fort. »Ist da was dran?« »Wie kommst du darauf, dass du eine hast?«, gibt sie trocken zurück. Seelen sind überbewertet. Genau wie das Menschsein. Wir brauchen weder das eine noch das andere. Es hindert uns nur daran, die zu werden, die wir sein könnten. In 3 Tagen streifen wir ein für allemal alles ab, was uns schwach und unvollkommen macht. Sie legt ihre Hand auf meine Brust. Falls wir jemals eine Seele hatten, ist sie auf der anderen Seite geblieben. Wir beide wissen das, nicht wahr? Mel schaltet den Fernseher ein. Es läuft irgendeine Dokumentation über archäologische Ausgrabungen, Menschenopfer und dergleichen. Sag mal, frage ich nach einer Weile, war irgendetwas von dem Zufall, was in den letzten 2 Wochen passiert ist? Du unter dem Baum, der Zauberladen, all das? Mel schaut mich an und legt den Kopf schief. Du solltest mich mittlerweile gut genug kennen, um zu wissen, dass ich die wichtigen Dinge nicht dem Zufall überlasse, erwidert sie. Aber das bedeutet nicht, dass ich dich zu irgendetwas gezwungen hätte oder hätte zwingen können. Sie lächelt. Hätten wir einander nicht gemocht, hätte es nicht funktioniert. Dennoch musstest du die Prüfungen bestehen. Ich habe dir Dinge gezeigt, die jeden anderen in die Flucht geschlagen hätten. Dich aber nicht. Du bist zurückgekommen. Da wusste ich, dass du der Richtige bist. Mein Gegenstück. Kosmisches Gleichgewicht. Weiß Annabelle davon, was wir tun? Frage ich. Oh Göttin, nein! Ich habe ihr erzählt, ich würde einen Liebeszauber durchführen, gibt Mel lachend zurück. Schon verrückt, dass man ohne entsprechende Genehmigung nicht mal bestimmte Arten von Messern führen darf, die Zutaten, um ein Tor zur Hölle zu öffnen, aber frei verkäuflich sind. Du bist sicher, dass sich niemand an uns erinnern wird? Frage ich und schaue Mel an, die noch immer dieses fantastische Make-up trägt, das ihre Augen auf eine Weise betont, dass ich sie unentwegt anstarren möchte. Ganz sicher, erwidert sie. Ich habe damit mal einen gesamten Hörsaal einen schrecklichen Vortrag vergessen lassen. Mel schaut hinab zu der nackten, gefesselten Frau zu unseren Füßen. Ihr zerrissenes Krankenschwesterkostüm und ihre Unterwäsche liegen achtlos hingeworfen in der Ecke. Sie wären nur im Weg bei dem, was jetzt kommt. Die Frau kniet vor uns mit weit gespreizten Oberschenkeln, die jeweils mit Riemen an die Fußgelenke gebunden sind, so dass sie weder aufstehen noch sich in irgendeiner Weise nennenswert bewegen kann. Von den Fußgelenken verlaufen straff gespannte Seile an ihrem Rücken hinauf zu den hinter dem Kopf gefesselten Händen. In ihren Augen liegt blanke Todesangst. Sie wimmert, soweit es der Ballknebel in ihrem Mund zulässt. Wenn wir hier fertig sind, möchte ich, dass du das auch mal mit mir machst, haucht mir Mel ins Ohr. Ich wusste ja nicht, welch Talent in dir schlummert. Sei vorsichtig mit dem, was du dir wünschst, antworte ich und beiße ihr beim Kuss spielerisch in die Unterlippe. Schließlich dachte die hier vor 10 Minuten auch noch, dass wir hier eine kleine Orgie feiern würden und war nur zu gern bereit, das unanständige Mädchen zu spielen. Und dabei heißt es doch immer, man solle nicht mit Fremden mitgehen. Zu schade, dass wir dafür jetzt keine Zeit haben, flüstert Mel, hockt sich auf den Boden vor die junge Frau und streicht ihr einmal sanft über die Brüste, die sich im hektischen Rhythmus ihres Atmens heben und senken. Mel greift nach der metallenen Schale und entzündet das Kräutergemisch darin. Dann stellt sie das Gefäß unmittelbar vor die Frau, die inmitten einiger auf den Boden gemalter Zeichen positioniert ist. Ich nehme das Buch vom Tisch und beginne zu lesen. Sind meine Worte anfangs noch leise und vermögen kaum, das lauter werdende Schluchzen unserer Opfergabe zu übertönen, so bringe ich die kryptischen Zeilen mit zunehmend mehr Kraft hervor, bis meine Stimme dröhnt und das Lodern aus der Schale hoch und höher schlägt. Der Riss öffnet sich entlang der Flammen und ein Dutzend tentakelartiger Arme schießt aus ihm hervor. Sofort umschlingen sie den Körper der jungen Frau, reißen den Knebel hinfort und drängen in ihren Mund, noch bevor sie einen Schrei loslassen könnte, reißen dabei die Haut der Wangen zu beiden Seiten auf und schneiden sich bis tief hinein in ihre Eingeweide. Zwischen den Schenkeln dringen weitere Tentakel in den Körper ein, während andere umherpeitschen und ihm tiefe Schnittwunden zufügen. Binnen weniger Augenblicke ist der gesamte Boden blutgetränkt. Schmatzen und Knacken ergeben eine Geräuschkulisse, die wie Musik in meinen Ohren klingt. Die pulsierenden Fangarme beginnen etwas in die menschliche Hülle hineinzupumpen. Eiskristalle bilden sich auf der Haut, und aus jeder Körperöffnung, ob natürlich oder neu geschaffen, bricht tiefschwarzes Strahlen hervor, das wie Schnitte durch die Wirklichkeit jegliches Licht auf seinem Weg verschlingt. In einem letzten Aufbäumen wirft sich die Frau zur Seite und bleibt schließlich reglos liegen. kurz bevor die Tentakel sich aus dem vollständig zerstörten Körper zurückziehen und wieder in dem Riss verschwinden, der unmittelbar danach kollabiert. Mel öffnet das Glas mit den Würmern darin, setzt mit einer hölzernen Zange nacheinander mehrere davon auf den Körper der zweifellos toten Frau und schaut aus nächster Nähe zu, wie die bizarren Tiere sich, Blutegeln gleich, mit irgendetwas vollsaugen. Dabei hockt sie in einer Lache aus Blut, doch es macht ihr nichts aus. Zu fasziniert ist sie von dem sich bietenden Schauspiel. Einige Minuten später sammelt sie die prall gefüllten Würmer wieder ein und setzt sich an den Tisch. »Das wird jetzt ein wenig eklig, aber es geht nicht anders«, erklärt sie, greift mit der Zange nach dem ersten der Würmer, drückt ihn auf den Teller vor ihr und schneidet ihm mit einem Küchenmesser den Kopf ab. Dann greift sie nach dem noch zuckenden Ding, steckt es sich in den Mund und kaut darauf herum. Ich vermute, dass es genauso widerlich ist, wie es aussieht. »Wie viele brauchst du davon?«, frage ich und bewundere einmal mehr Mels Willensstärke. »Keine Ahnung«, gibt sie schmatzend zurück und verzieht das Gesicht. »Ist für mich auch das erste Mal. Aber zur Not haben wir noch den da.« Sie deutet auf den bewusstlosen jungen Mann in der Ecke, dessen Hände und Füße mit Kabelbindern zusammengebunden sind. Auch er ist nackt, aber Mels Kreativität, was die Fesselung angeht, lässt arg zu wünschen übrig. »Genug Zeit, einen zweiten Riss zu öffnen, wäre auch noch. Du kommst auf jeden Fall dran, sei unbesorgt«, bringt sie grinsend hervor und stopft sich den zweiten der Würmer in den Mund. Nach dem dritten verfärben sich ihre Augen, werden dunkler und dunkler, bis sie schwarz sind wie der Schlund der Hölle. Es funktioniert. »Schau mal, wer da kommt«, sagt Mel und deutet in Richtung des Weges. Oliver winkt aus einiger Entfernung. »Hey, wo wart ihr denn gestern?«, fragt er. »Ich habe euch überall gesucht. Habt ihr euch etwa die Party entgehen lassen?« Mel und ich schauen einander an. »Wir mussten noch Videokassetten zurückbringen«, antworte ich und setze ein breites Grinsen auf. Oliver macht eine abwehrende Geste. »Ja, ja, schon gut, Mr. und Mrs. Bateman. Aber ich hoffe, ihr versetzt mich heute Abend nicht, sonst bin ich echt sauer«, fährt er fort. »Pizza und Horrorfilme, um 7 bei mir.« Er verabschiedet sich und setzt seinen Weg zur Mensa fort. »Hast du dich je zuvor so gefühlt wie jetzt gerade?«, frage ich etwas später, während wir unter dem großen Baum vor dem Kunstgebäude sitzen. »Innerlich ruhig, frei von Zweifeln, ausgeglichen, glücklich, so vollständig.« Sie legt den Kopf an meine Schulter. »Nein, aber ich hoffe, dass das Gefühl bis nächstes Jahr um diese Zeit anhält. Es ist wundervoll.« »Nächstes Mal sollten wir dringend eine Plane unterlegen. Das war gestern eine ganz schöne Sauerei«, wechsle ich das Thema. »Ich hätte nicht erwartet, dass du nach 3 von den Viechern plötzlich aufspringen und dem armen Kerl in deiner Gier einfach die Kehle durchbeißen würdest. Der neue Hunger, wie wir es nennen, ist ein unerwarteter, aber willkommener Nebeneffekt dessen, was wir geworden sind.« »Pff, als ob du dich nicht genauso draufgestürzt hättest, kaum dass du mit deinen Würmern fertig warst«, gibt Mel lachend zurück. »Von der Lunge habe ich kaum etwas abbekommen, so schnell hattest du sie verputzt.« »Es war wirklich köstlich«, gebe ich zurück. »Aber zukünftig sollten wir unsere Beute vor dem Essen ausbluten lassen und nicht erst währenddessen. In Ordnung?«